Ich möchte euch gerne heute einen Augenöffner mitgeben. Zuallererst möchte ich euch erstmal erzählen von dem Augenöffner, der mir letzte Woche begegnet ist. Ich stand mit meinem Auto letzte Woche an der Ampel. Neben mir ein Auto auf dem Beifahrersitz. Links neben mir saß ein junger Mann. Und ich mache etwas an der Ampel gerne. Ich beobachte gerne die anderen Leute. Und wisst ihr, was ist, wenn man im Auto da so sitzt? Da sind die Leute, die fühlen sich völlig unbeobachtet und tun Dinge, die man sonst nicht so tun würde. Auf jeden Fall nicht, wenn man beobachtet werden würde. Und das war wunderbar. Ich stand so an der Ampel und dieser junge Mann fing an, ganz, ganz tief in der Nase zu popeln. Ja, wirklich, boah. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich beobachte die Team weiter. Und dann tat er etwas. Ganz genau. Ganz genau. Er tat das, was total peinlich ist. Er steckte sich den Finger im Mund danach. Und das nicht nur einmal, das war das zweite Mal und es war auch das dritte Mal. Und in dem Moment guckte er gerade so zu mir rüber. Ich habe diesen Moment geliebt. Der Typ war so rot im Gesicht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir brauchen gar keine rote Ampel mehr. Dem wurden die Augen geöffnet, der hat danach auch nichts mehr gemacht. Der hat unter sich gegriffen und nur noch stumm nach vorne geschaut. Das sind so diese Momente, wo man sich so ertappt fühlt, wo man die Augen geöffnet bekommt über das, was gerade passiert ist. Und ich mag solche Momente eigentlich. Ich hatte selber so einen Moment, als ich mit meinem Sohn zusammen das Lego-Auto gebaut habe. Und wir da gewurschtelt haben, zusammengebaut haben. Und dann versuchten wir das irgendwie an dieses Auto ranzukriegen. Und es funktionierte nicht. Bis wir irgendwann wie Schuppen von den Augen fielen. Und ich dachte, okay, das gehört an die andere Seite des Fahrzeugs. So Augenöffner-Momente sind schon etwas ganz Besonderes. Vielleicht kennt ihr diese. Vielleicht kennt ihr das beim Autofahren. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo in einer Umgebung seid, wo ihr euch gar nicht auskennt und auf einmal kommt ihr an den Platz, der euch bekannt vorkommt. Das Bild, was vor Augen steht, dass ihr dann auf einmal merkt, ach, hier bin ich. Wisst ihr, dieser Augenöffner-Moment, den finden wir in der Bibel. Den finden wir sogar in der Ostergeschichte. Letzte Woche habe ich diese Ostergeschichte vorgelesen, und zwar von den zwei Emmaus-Jüngern. Die Jünger, die in Emmaus wohnten, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt, die waren dorthin gelaufen, waren Jesus begegnet und hatten ihn nicht erkannt. Und dann luden sie ihn ein zum Abendessen und in ihr Haus, so wird das geschrieben. Und diese Geschichte, die habe ich letzten Sonntag erzählt und mit euch hier angeschaut, was sie uns sagen möchte. Es sind so viele Facetten in dieser tollen Geschichte drin. Unter anderem auch ein Satz, den ich euch mitgebracht habe, den 30. Vers. Aus Lukas 24 ist diese Geschichte der 30. Vers. Dort steht, als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, er segnete es, brach es und gab es ihnen. Dieser Satz, den gibt es häufiger in der Bibel. Er nahm das Brot, er dankte, so steht es in anderen Übersetzungen, dankte und brach es und gab es. Das gibt es zum einen bei der Speisung der 5000, dieser großen Geschichte, wo 5000 Menschen gespeist werden aus 5 Fischen und 2 Broten. Und es gibt es beim Abendmahl. Letztendlich sind diese 3 Sätze immer wieder die gleichen, immer die da zusammenkommen. Und was passiert in dem Moment? Ihnen wurden die Augen geöffnet, steht dann da. Dieser Satz kommt ganz besonders. Jesus öffnet ihnen die Augen und dann wird Jesus weggenommen. Letztendlich spricht dieser Satz nicht eigentlich nur dafür, dass sie einen Augenöffner-Moment haben. Tatsächlich passiert das hier. Sie sehen etwas, weil sie im Abendmahl Jesus begegnen. Aber die ganze Geschichte von Jesus steckt in diesem Satz mit drin. steckt in diesen vier Worten mit drin. Jesus wurde genommen. Jesus war der gesegneteste Mensch von allen. Er wurde gebrochen und wurde der Welt gegeben. Alles das steckt in diesem Satz drin. Die ganze Botschaft, die ganze Osterbotschaft steckt in diesem Satz drin. Aber diese Botschaft, die symbolisiert nicht nur Jesus und seine Geschichte, sie symbolisiert auch alle seine Nachfolger, Menschen, die ihm vertrauen. Was meine ich damit? Ich möchte gerne mit euch zusammen diese vier Wörter anschauen, die in diesem Satz drin stecken. Das erste Wort ist genommen, er nahm. Die Erkenntnis, wer wir als Christen sind, geht zuallererst über dieses Wort, genommen. Das klingt so ganz hart, er nahm sich das. Das ist wie wenn er das in Besitz nimmt, ergreift. Das gehört mit in dieses Wort hinein. Vielleicht wäre es sinnvoller, dieses Wort umzudeuten und zu sagen, er wurde auserwählt, ergriffen. Du wurdest auserwählt und ergriffen. Du wurdest auserwählt. Gut, jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, du als Pastor, du magst das vielleicht so verstehen, dass du ergriffen worden bist, dass du ausgewählt worden bist. Gott hat dich ja irgendwie genommen, Gott hat dir einen Weg gezeigt, Gott hat dich da eingesetzt als Berufung, Pastor zu sein, diesen Weg zu wählen. Aber wisst ihr, ich glaube, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Denn dieses Verständnis der Berufung, dass jemand auserwählt ist, nur für etwas ganz Besonderes, der kommt sehr stark aus unserer Welt heraus. Wer ist denn da besonders ausgewählt? Das sind doch diejenigen, die besonders begabt sind. Diejenigen, die besonders schön sind, die besondere Fähigkeiten haben, die ein besonderes Expertenwissen mitbringen. Die aus dem Film, die aus dem Sport, die aus der Wirtschaft. Das sind die Auserwählten und wir sind die Follower, wir folgen dem Ganzen hinterher. Wir machen unsere Identität als Menschen häufig an zwei Dingen fest. Wir machen unsere Identität als Menschen zum einen daran fest, an dem, was wir haben. Ich habe einen Beruf, ich habe einen Schulabschluss, ich habe eine besondere Familie, ich habe eine besondere Herkunft, ich habe ein Haus. Ich habe einen guten Verdienst. Ich habe. Und wir füllen das alles in unseren Lebenssack hinein und denken, daraus besteht unser Leben, dass wir etwas haben. Und wir werden unwillig in dem Moment, wo uns genau dieses Haben genommen wird, wo das, was wir haben, eben nicht mehr die Rolle spielt, wo das, was wir haben, uns entgleitet. Dann verlieren wir unseren Job und wir sind todbetrübt. Wir verlieren unseren Ehepartner. Und sind zutiefst getroffen, weil es unsere Identität ausmacht. Weil es uns in unserem Leben, unser Wert ausmacht. Wir versuchen immer wieder neue Dinge zu füllen und in der Mitte des Lebens erleben wir, dass das, was wir haben in unserem Leben sagt, dass das auf einmal nicht mehr trägt. Und dann versuchen wir etwas nachzuholen, etwas Besonderes zu machen, irgendwie unser Leben neu zu füllen, damit unser Lebenssack doch voll wird. Und das ist die eine Möglichkeit, wie wir unser Leben als Identität sehen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir danach schauen, was andere über uns sagen. Ich bin immer wieder fasziniert darüber, wie viel die Meinung der anderen Menschen Macht über uns hat. Ich bin fasziniert. Manchmal ist das unmögliche Benehmen der Menschen um uns herum, ja vielleicht sogar unserer Kinder, dass nur der Schrei und die Frage, liebst du mich wirklich? Ich habe eine Zeit lang ja Männerwochenenden gemacht, Charakterwochenenden mit Männern. 30, 40, 50-Jährige saßen da. Und als es darum ging, dass sie von ihrem Vater noch nie gelobt wurden, da fingen manche an zu heulen. Ich wünschte mir so sehr, dass mein Vater einmal sagt, ich bin stolz auf dich. Und das hat so viel Macht über diese Männer gehabt, dass ich mich frage, wie leben diese Männer? Wie leben die Menschen? Sie gieren nach Zuspruch und nach Komplimenten. Und ich bin da nicht frei von. Ihr könntet mir alle danach hier an diesem Sonntag die Hand schütteln und sagen, toll, toller Gottesdienst, tolle Predigt, mach weiter so. Kommt einer vorbei und sagt, das ist Kappes, was du da erzählt hast. An den erinnere ich mich. Und zwar wochenlang. Das hat Einfluss auf unser Leben, was Menschen über uns sagen. Unsere Welt ist voll von Menschen, die sich die Frage stellen, ob es nicht besser wäre, dass sie gar nicht erst geboren wären. Die sich fragen, was ihre Identität ist. Wisst ihr, Gottes Botschaft ist eine andere. Gottes Botschaft ist, ich habe dich genommen. Ich habe dich auserwählt. Ich will mit dir unterwegs sein, mit keinem anderen als dir. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er sein Bestes für dich gab. So sehr liebt er dich mit dieser unendlichen Liebe. Er hat dich gewebt und gesponnen in dem Leib deiner Mutter. Er hat dich schon gesehen, bevor du überhaupt da warst und hat gewusst, wie du aussehen wirst, was dich ausmacht, was Menschen über dich sagen werden. Und er hat dich gesehen und gesagt, ich liebe diesen Menschen. Es gibt nichts, was dich irgendwie schlecht machen könnte, weil ich alles für dich gebe. Gott sagt, du bist wunderbar. Du zauberst mir ein Lächeln auf die Lippen. Das, was du bist, das ist das Beste. Das, was ich liebe. Du bist Gottes geliebtes Kind. Das ist die Wahrheit, die hinter dieser Geschichte vom verlorenen Sohn steht. Dieser Vater, der dort steht und darauf wartet, dass sein Kind, dass sein Liebstes wieder nach Hause zurückkommt. Lange bevor du irgendwie gelacht oder geweint hast, war Gott schon ein Ohr für dich. Er hat gehört, was du gesagt und gedacht hast. Unsere Kostbarkeit erhalten wir nicht aus dem, was wir leisten, aus dem, was wir haben, aus dem, was wir produzieren, aus dem, wie freundlich wir sind oder was andere Menschen über uns sagen oder denken. Wir bekommen sie von dem, der uns auserwählt hat und genommen hat. Das ist die Identität, mit der wir unterwegs sind. Diese immerwährende Liebe, die dich einhüllen möchte, ganz, ganz neu. Und es macht einen riesen Unterschied. Ich glaube, es gibt nichts Revolutionäreres, als an genau diesen Gedanken zu denken und diesen Gedanken zu leben. Ich glaube, es ist der größte Schritt im Glauben, dass du das für dich annimmst, dass Gott der Vater alles ist für dich, seine ganze Liebe über dich ausschüttet und du aus dieser Liebe leben kannst, weil er für dich ist. Ich glaube, dass es einen riesigen Unterschied macht. Vor ein paar Wochen war ich mit meinem Sohn bei einem Bundesligaspiel in Hoffenheim. Da gibt es immer Karten, immer freie Plätze, da gehen wir gerne hin. Nette Menschen, vor allen Dingen waren da viele Bremer Fans. Zu denen gehören wir, ganz viele nette Menschen. Und wir haben uns das Spiel angeschaut. Wisst ihr, was den Unterschied macht? Wisst ihr, was den Unterschied macht? Der Unterschied ist, ob du auserwählt bist, dort unten auf dem Rasen zu stehen oder draußen sitzt und jubelst. Oder dich ärgerst, je nachdem. Das macht einen riesen Unterschied. Der Unterschied sieht so klein aus. Das sind nur 15 Meter bis auf den Rasen. Aber der macht einen riesen Unterschied in dem Moment, wo du weißt, ich bin auserwählt, hier auf diesem Spielfeld zu stehen und eingewechselt zu sein und hier zu spielen. Liebe Freunde, ihr seid auserwählt, im Mittelpunkt Gottes zu stehen. Auserwählt, da zu stehen, wo Menschen hinschauen. auserwählt, die Besonderen zu sein, Heilige zu sein vor Gott und seine Liebe in eurem Leben wirksam werden zu lassen. Dazu seid ihr auserwählt. Du bist von Gott genommen. Du bist von ihm auserwählt. Das ist das erste Wort. Das zweite Wort ist, du bist gesegnet. Wenn der eine oder andere seine Bibel dabei hat und gelesen hat, der wird merken, da steht überhaupt nicht gesegnet.
Ja, da steht nämlich, er sprach ein Gebet, ein Dankgebet, wenn man die genauen Sätze hier in der Bibel hineinschaut. Da steht, er dankte dafür, so steht es im Deutschen. Wie komme ich auf dieses Wort gesegnet? Das war auch so ein Augenöffner-Moment. Ich las nämlich diese Stelle auf Englisch. Und auf Englisch, da steht nicht, dass er genommen und dankte, sondern da steht, he blessed. Er segnete. Und das machte mich neugierig. Ich habe gedacht, warum gibt es diesen Unterschied hier? Und wenn man das hier reinschaut, da sieht man, dass Jesus nicht einfach nur irgendein Dankgebet sprach, wie wir das heute vorm Essen tun. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wir haben zum Beispiel zu Hause vorm Essen einen Gebetswürfel. Ja, da würfeln wir und dann beten wir das Gebet, was da draufsteht. Und ich kenne das von mir als Kind. Ich kenne manche Gebete auswendig. Und man zieht die eben so weg und dann kann man endlich essen. Kennt ihr das nicht? Das ist doch manchmal so, oder? Ich mache das. Manchmal. Aber Jesus macht das nicht. Jesus sprach einen Segen, ein Segensgebet aus. Deswegen wird im Englischen blessed übersetzt. Gesegnet. Was meint gesegnet? Wörtlich meint es hier, dass man auch aus dem Lateinischen herkommt, Benediktion, also etwas Gutes sagen. Etwas Gutes. Ja, Gott sagt etwas Gutes über dich aus. Das meint Segen. Segen meint, dass du dastehst und Gott etwas Gutes über dich ausspricht. Und wenn wir ganz am Ende des Gottesdienstes hier einen Segen sprechen, dann meint das nicht, dass es ein Losungsvers für die Woche ist, dass es irgendwie ein Wahlspruch wäre, wo du sagst, oh ja, nächste Woche läuft das hier so und so. Nein, das meint zuallererst, dass Gott dir etwas Gutes sagt, ja, dich einhüllen möchte in etwas, was Gutes von ihm kommt. Jesus selber lebte in diesem Segen. Und zwar völlig unabhängig davon, was außen um ihn herum passierte. Die Menschen beschwerten sich über ihn und sie liebten ihn. Sie wollten ihn zum König machen und gleichzeitig wollten sie ihn in den Abhang hinunterstürzen. Sie kamen zu Tausenden und sie liefen zu Tausenden scharenweise wieder von ihm weg. So weit, dass er sogar fragte, wollt ihr auch noch gehen? Zu seinem engsten Kreis. Aber in allem, was er tat, in allem, was er machte, wusste er, ich bin gesegnet von Gott. Ich bin der Gesegnete Gottes. Wisst ihr, Segen gibt es immer nur in dieser direkten, innigen Beziehung mit Gott selber. Und das, was ich von ihm bekomme, ist so viel mehr wert als alles, was sonst passiert. Wisst ihr, deswegen konnte Jesus auch darüber reden und da so leben, so zielgerichtet leben, weil er nicht danach schaute, was die Leute rum und herum sagen, sondern weil er wusste, dieser Gott, der meint Gutes über mich. Und er sagt Gutes über mich. Und wisst ihr, dieser Segen, den Jesus erfahren hat, den dürfen auch wir erleben. Und manchmal wird Segen greifbar. In der Bibel wird das deutlich an Kindern. Da sagt Gott etwas Gutes über uns aus und das manifestiert sich. Ein Wunder Gottes. Kinder. Manchmal ist auch Gelingen Segen. Dass etwas, was Gott in die Wege leitet, passiert und sich daraus erschließt und nach vorne geht. Aber selbst wenn das ausbleibt, dieser äußerliche Erfolg, sind wir trotzdem gesegnet. Wir sind so schnell darin, uns als Opfer zu empfinden, Opfer dieser Welt. Opfer der Umstände. Warum segnet mich Gott nicht? Ich müsste doch wesentlich mehr Gehalt haben. Ich müsste doch eine wesentlich bessere Stellung haben in meinem Beruf. Ich müsste einen besseren Abschluss haben, eine bessere Note. Besser, dass die Leute über mich denken, oder nicht? Manchmal denken wir, wir sind Opfer der Missliebigkeit der Menschen und Opfer unserer eigenen Unzulänglichkeiten. Und wir schauen dann auf die schweren Momente unseres Lebens und fragen uns, wo bleibt der Segen? Wisst ihr was? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wir verwechseln da manchmal Erfolg mit Segen. Wisst ihr, für mich ist ein Vorbild des Segens Jakob aus dem Alten Testament. Für mich ist ein Vorbild des Segens Josef. Einer, der in seiner Lebensgeschichte so viele Niedergänge erlebt hat, ich weiß nicht, ob ich eine Depression gekriegt hätte. Der erlebt hat, wie tief er fiel, immer und immer wieder. Und dann erlebte er die Nähe Gottes, den Segen. Und er lebte ihn, weil er verlangte nach Gott. Und dass Gott etwas Gutes über ihn sagt. Gesegnet sein heißt, dass ich dieses ganze Rauschen, diese ganzen äußeren Einflüsse auf mich, diese ganzen Rufe, du brauchst dies, du brauchst jenes, du brauchst das, dass ich das alles von mir weghalte und mal diese leise Stimme von Jesus höre. Dieses leise Flüstern, das sagt, ich enthalte dir nichts vor. Du bist mein geliebtes Kind und du bist mein gesegnetes Kind. Und wisst ihr, wo das deutlich wird? Am deutlichsten? Beim Beten. Beten heißt, den Segen Gottes anzusprechen, Gutes zu reden, von Gott zu hören, zu erleben, wie er in dein Leben hineinspricht. Du bist mein geliebtes und gesegnetes Kind. Und dieses Flüstern, das gerade in den schweren Zeiten, das ist da manchmal schwer zu hören, aber es ist da. Selbst in den schweren Momenten. Meine Frau und ich sind kinderlos geblieben. Und als wir erfuhren, dass das die Diagnose ist, habe ich Gott darum gebeten, bitte segne uns auch in diesem Moment. Und wisst ihr, was einer meiner Segensgebete war? Dass ich alle denen Müttern und Vätern, die Kinder bekommen, dass ich denen begegnen kann in großer Freude für sie. Und das ist etwas, was ich ganz tief erlebt habe. Gott hat mich in diesem Moment gesegnet, genau mit dieser Freude. Freude für die Menschen um mich herum. Freude zu erleben, Gott ist da. Auch wenn ich Unglück widerfahre, bin ich Gottes geliebtes Kind und gesegnet. Ein drittes möchte ich euch weitergeben, das dritte Wort, nämlich gebrochen. Gebrochen. Wir sagen das so leicht hier beim Abendmahl dahin, Christi Leib für dich gebrochen. Oder? Das ist das, wenn man das Brot ausgibt. Christi Leib für dich gebrochen oder gegeben. Jesus bricht an der Schuld und der Sünde dieser Welt. Jesus bricht hier an meiner Schuld und Sünde. Und wisst ihr, wir sind auch gebrochene Menschen. Wir sind zwar mit dem Herz im Himmel, aber die Füße stehen auf dieser Erde. Wir sind gebrochene Menschen. Am deutlichsten wird mir das immer im Umgang mit meinen Kindern. Mann, oh Mann, zeigen die mir, was für ein ärgerlicher Mensch ich sein kann. Zeigen die mir, was für ein ungeduldiger Typ ich bin. Zeigen die mir, dass ich häufig nach der Meinung der anderen schaue und so wenig nach der Liebe meiner Kinder für sie. Manchmal geht es mir so, dass ich mich am liebsten gar nicht damit beschäftigen will. Mit meiner eigenen Gebrochenheit. Ich will mich gar nicht beschäftigen mit meiner Bedürftigkeit, meiner Gebrochenheit. Ich will mich nicht damit beschäftigen, dass ich langsam verfalle, auch wenn man mir das nicht ansieht. Ich will mich nicht damit beschäftigen, dass ich älter werde. Dass ich vielleicht irgendwann dem Tod ins Auge blicken muss. Ich will mich nicht damit beschäftigen, dass ich nicht mehr so produktiv bin, nicht mehr so viel Kraft habe, nicht mehr so vorwärts gehen kann. Und da vielleicht auch nicht mehr so ganz heilig bin, wie ich eigentlich manchmal denke. Wisst ihr, Jesus sagt folgenden Satz da zu uns. Er sagt zu uns, nimm dein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich. Nimm dein, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selber verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Nimm dein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich, meint eigentlich nichts anderes als, schau gefälligst deine Gebrochenheit an. Schau deine Menschlichkeit an. Akzeptiere deine Gebrochenheit und nimm sie auf. Lauf nicht deiner Realität davon. Als junger Mensch denkt man das immer, dass alles möglich ist und ständig immer alles verfügbar ist und dass ich alles erreichen kann, wenn ich nur irgendwie will. Und es ist schwer, davon Abschied zu nehmen, von diesem Moment. Wenn ich erlebe, genau das ist es nicht. Wir investieren so viel Energie da rein, unser Leid irgendwie zu bekämpfen, unsere Gebrochenheit zu entschuldigen. Wir bekämpfen oder ignorieren es. Aber Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, nimm deine Gebrochenheit auf dich. Lebe als gebrochener Mensch, aber tue das nicht alleine. Das Geheimnis ist, folge mir nach mit deinem Kreuz. Da steht nicht, schmücke dein Kreuz schön aus. Da steht auch nicht, du solltest noch ein paar Kränzchen drum binden, du kannst es auch schön verzieren. Ja, das Ding kannst du auch hier zurecht machen und dann loslaufen, lass es da liegen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Da hier steht, nimm dein Kreuz auf die Schulter und lauf mir hinterher. Nimm deine Gebrochenheit, die in deinem Leben steckt, nimm sie an. Ich will, dass du dein Schicksal, Mensch, verbindest mit meinem, sagt Jesus. Ich will, dass du, genauso wie Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat, dass du dein Kreuz auf dich nimmst. Dass du das eine mit dem anderen verbindest. Jesus will, dass du dein Leid, deine Gebrochenheit, deine Krankheit, dein Schmerz, dass du ihn verbindest mit dem, der größer ist als alle anderen, der selber der Gebrochenheit begegnet ist, Jesus. Wenn wir diese Dinge, diese Gebrochenheit auch unter den Segen von Gott stellen, dann erleben wir etwas Wunderbares. Dann erleben wir nämlich, dass unsere Last leichter wird. Wir haben dazu im Deutschen so ein wunderbares Sprichwort. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das gilt umso mehr bei Christus. Wir müssen nicht so tun, als ob wir an der Gebrochenheit nicht leiden. Jesus wird dir auch deine Gebrochenheit nicht komplett nehmen. Du wirst, und das prophezei ich dir, und ihr werdet wissen, dass ich recht habe, du wirst nicht mit 80 gesund sterben. Aber Jesus gibt uns einen wesentlich besseren Weg. Er sagt, nimm deine Gebrochenheit auf dich. Nimm dein Kreuz, dein Schicksal auf dich. Ja, ich weiß, dass du schwer erkrankt bist. Ja, ich weiß um deine persönlichen Einschränkungen. Ja, ich weiß um die Dinge, die dich traumatisiert haben. Ich weiß um das, was in dir steckt und wo du selber mit dir ringst. Ja, ich weiß es. Komm, nimm es. Komm mit mir. Ich trage es mit dir. Und stell es unter den Segen Gottes. Wir sind dazu aufgerufen, diese Gebrochenheit weiterzutragen. Und damit ist im Übrigen auch unser Dienst gemeint. Es meint nicht, dass wir die Nöte der Welt wegnehmen. Ganz ehrlich, das möchte ich am liebsten. Wisst ihr, ich sitze manchmal bei Menschen am Krankenbett und ich möchte ihnen helfen. Ich möchte beten, dass sie gesund werden. Ich begegne Menschen, die trauern und ich möchte ihrer Trauer begegnen, möchte ihnen ein gutes Wort zu sprechen, Segen zu sprechen.
Ich möchte, dass es aufhört, dass der Schmerz weggeht, weil es weh tut. Ja, so ist es. Aber dienen heißt in dem Moment, dass wir die Menschen dahin führen, zu dem führen, der das Kreuz auf sich genommen hat. Dass wir sie ermutigen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich an diese Gebrochenheit denke, kommt dieser Satz mir in den Hinterkopf, den Johannes und Petrus gesagt haben. Die sind zusammen durch Jerusalem gelaufen nach der Auferstehung und da begegnen sie einem gelähmten Mann. Und der bettelt sie an. Und sie sagen zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht. Wir haben nichts davon, dir irgendwie zu helfen. Wir haben für dich keine Krankenversicherung, wir haben für dich keinen besseren Arzt, wir haben für dich keine Rentenversicherung, wir haben für dich keinen goldenen Stuhl, wo du dich draufsetzen kannst und keine Sänfte, wo du dich reinsetzen kannst und du durch die Gegend getragen wirst. Wir haben für dich nichts. Und das ist das, was mich anrührt. Wir haben nichts. Ich habe nichts. Aber ich gebe dir das, was Christus hat. Christus hat für dich das Kreuz, die Gebrochenheit und manchmal auch die Hilfe, dass er das mit dir erleidet und mit dir unterwegs ist. Letztendlich können wir in unserem Dienst für andere immer nur darum bitten, dass er in die Nähe von Gott hinkommt. Ein letztes Wort. Das letzte Wort ist gegeben. Er gab. Mir ist völlig bewusst, dass das jetzt nicht sehr populär ist, was ich sage, denn es widerspricht unserem Freiheitsdrang, unserer Selbstwirksamkeit, ja, unserem Leistungsdenken, vielleicht auch unserer Work-Life-Balance. Ja, heute habe ich Zeit zum Geben, morgen leider nicht mehr, weil ich muss mich ausruhen. Das kostet mich alle so viel Kraft, wollte ich nicht. Aber er nahm, er segnete, er brach und er gab es. Und ich möchte nochmal an den Satz erinnern, den ich hier noch erweitert habe aus Lukas 9, Vers 23 und 24. Der geht nämlich nicht nur bis zum Kreuz und dass man das auf sich nehmen soll, sondern er geht noch weiter. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Wir sind gegeben an diese Welt. Das ist gemeint, wenn gesagt wird, ihr seid Salz. Ihr seid Licht. Licht ist für andere Menschen da. Salz hilft nichts, wenn es in der Schublade bleibt. Salz hilft, wenn es ins Essen kommt, wenn es sich weggibt. Und dieses Weggeben ist so andersartig als das, was wir in dieser Welt erleben. Wir leben als Kinder, die fest verbunden sind mit ihrem Vater. Wir glauben an die Kraft der Liebe, die er zeigt. Und dieses Weggeben, das ist auch etwas, woran wir glauben können. Wisst ihr, was mich fasziniert? Mich fasziniert, wenn Menschen etwas zu geben haben. Freundlichkeit zum Beispiel, was das auslöst. Ich finde immer so schön, wenn Mütter ihre Kinder anlachen. Sie geben sich. Und das löst etwas aus um uns herum. Und in dem Moment bei ihrem Kind. Dieses Kind lächelt zurück. Was würde passieren, wenn wir Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksicht und Selbstbeherrschung in diese Welt tragen. Macht es einen Unterschied? Das sind die Gaben des Geistes. Wir haben diese Gaben bekommen, nicht damit wir uns nett und gut fühlen. Wir haben diese Gaben nicht bekommen, dass wir sie in unseren Lebenssack hineinpacken und denken, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr, bin ich noch ein bisschen kompletter. Nein, sie machen etwas mit dieser Welt. Wisst ihr, Evangelisation, Menschen Gutes zu sagen, das meint nicht, dass ich irgendwie ganz viele Schriften verteile, Traktate verteile oder die Leute in den Gottesdienst einlade oder sonst irgendwas, sondern das allererste ist, dass ich mich weggeben lasse von Jesus.
Christen sind Heilige, die etwas von Gottes Liebe und Gnade weiterzugeben haben. Wir sind als Menschen, als Christen, nichts anderes als die alten Propheten. Mich fasziniert, dass über Jeremia gesagt wird, ich habe dich verschenkt. Sogar sagt Gott zu Jeremia das. Ich habe dich verschenkt. Ich habe dich weggegeben. Da kriege ich Gänsehaut. Stell dir vor, jemand würde das über euch sagen. Ich habe dich verschenkt. Ich habe dich hergegeben. Ich möchte dich geben. Nicht, um dich irgendwie zu verramschen, sondern weil wir die Menschen in Kontakt bringen sollen mit Gott selber. Wir sind nämlich Kinder Gottes. Kinder Gottes, die die Liebe und Freundlichkeit Gottes geschmeckt haben. Ja, müssten wir dann nicht aus dieser Welt aussteigen eigentlich? Müssten wir dann nicht eigentlich alles aufgeben und zurückziehen in ein Kloster, unsere Gemeinschaft hier zumachen und nur noch für die aufmachen, die irgendwie dazukommen wollen? Müssten wir nicht unseren Beruf aufgeben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir ein populäres Leben haben werden. Ich glaube nicht, dass wir ein erfolgreiches Leben im Sinne dieser Welt haben werden, dass wir besonders reich werden, besonders angesehen. Aber ich glaube, dass Gott eine Wirkung durch uns hinterlässt, die größer ist als alles andere. Weil wir uns weggeben lassen als Hoffnung in dieser Welt. Denn wir sind Kinder Gottes. Wir brauchen uns nicht aufzugeben. Wir sind Gesegnete Gottes. Und auch wenn wir gebrochen sind, möchte Gott uns weggeben als Nahrung für diese Welt. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, danke für diese vier Worte, die da drin stecken, in diesem wunderbaren Text. Und dass sie auch für uns Augenöffner sein können. Und Vater, du siehst hier jeden, der hier ist. Du siehst jeden, der mit sich selber hadert und sich fragt, wer bin ich denn? Der seine eigene Identität sucht. Und Vater, du sagst, ich habe dich schon lange gesehen, ich will dich. Ich will dich segnen. Ich will, dass du deine Gebrochenheit unter meinen Segen, unter meine Liebe stellst. Ich will dich hingeben, weil ich dich gebrauchen möchte. Du gehörst zu mir und wirst trotzdem gegeben. Vater, sowas kann diese Welt ändern. Fange du damit bei uns an. Schaffe du in uns die Freiheit und die Freude, die diese Botschaft in uns auslöst. Schaffe du in uns dieses neue Sein. Danke dafür, dass du uns liebst. Amen.